Wenn du weder Podcast-Host noch Comedian wärst, wie könnte man dich sonst noch einsetzen?
Schwierig. Ich glaube, an mir würde es raffen, zweifeln. Aber wie kommst du überhaupt darauf?
Bevor ich genauer darauf eingehe, wieso ich das frage, würde ich dir schnell ein Quote vorspielen von Jane Mumford.
Die kenne ich. Mit der bin ich schon auf der Bühne gestanden.
Das habe ich fast erwartet. Die Schweizer Comedy-Szene ist ja nicht riesig. Sie ist aber, nebst dem sie Komikerin ist, auch Illustratorin, Kabarettistin und Musikerin. Sie ist also beruflich im Kreativsektor verankert, sieht ihre Fähigkeiten aber nicht ganz anders.
Meine stärksten Fähigkeiten sind tatsächlich soziale, die eher so aus dem Erwachsenwerden, aus der Familiensituation gekommen sind. Das Künstlerische ist wie so, ja, wo willst du mich als Stepptänzerin noch einsetzen, wenn nicht auf der Bühne ist. Also, dann glaube ich lieber meine Social Skills.
Sie hat jetzt vor allem Fähigkeiten aufgezählt, die wenig mit dem zu tun haben, was sie gelernt hat.
Ja, genau. Und das ist etwas, was in Zukunft immer wichtiger wird. Also die klassischen Berufsbezeichnungen werden da Bedeutung verlieren, weil man sich viel mehr wird durch seine Skills definieren.
Einer, der sich mit dem beschäftigt, ist der Christoph Weckerle. Er ist Leiter vom Zurich Center for Creative Economies an der ZHDK und hat den Skill Matcher mitentwickelt. Das ist eine intelligente Jobplattform für Kreativschaffende. Intelligent, weil sie einem nicht nur aufgrund des gelernten Berufsstellen vorschlägt, sondern auch aufgrund der Fähigkeiten.
Ich habe das Tool mit der Jane ausprobiert und es hat ihre Jobs vorgeschlagen, die wir beide nicht erwartet haben. Bevor wir jetzt aber bei der Jane nochmal reinhören, wollen wir zuerst mit dem Christoph genauer über den Skillmatcher reden.
Du hörst Champa Digital.
Ein Podcast von der Digitalisierungsinitiative von der Zürcher Hochschule.
Unsere Namen sind Frank Richter und
Jessica Reust.
Christoph, herzlich willkommen und vielleicht erklärst du zuerst gerade mal, was verstehst du unter Skill-Matching?
Hallo, wenn man das in wenigen Worten erklärt, dann nachher geht es um zwei Seiten, die man zusammenbringen muss. Auf der einen Seite gibt es Leute, zum Beispiel Studierende an der ZHDK, die haben Skills, Fähigkeiten. Und auf der anderen Seite gibt es so etwas wie offene Stellen, Stelleninserat, die suchen gewisse Kompetenzen. Und matchen heisst Stelleninserat plus Fähigkeiten von diesen Leuten, die passen auf so Stelleninserat zusammenbringen.
Und wenn wir von Skills sprechen, was meinst du mit dem?
Skills sind Fähigkeiten, die Leute haben. Das Wichtige bei unserem Ansatz ist, dass wir mit Skills feiner unterwegs sind wie mit Berufen. Berufe sind relativ grobe Bezeichnungen, die oftmals auch eine Geschichte haben und teilweise auch veraltet sind und gar nicht mehr so passen in unsere Zeit hinein. Und Skills, die Fähigkeiten, man redet von Granularität, die sind viel feiner, da kann man schneller reagieren, besser auf Einzelsituationen eingehen und das erlaubt dann irgendwie interessantere Matchings.
Also zum Beispiel Kreativität, wäre das ein Skill?
Ja, das wäre jetzt ein sehr grober Skill. Man redet so von Creative Skills, also wie gehe ich mit Unsicherheit um, wie schnell bin ich in der Lage, irgendwie eine Umgebung zu bauen, dass ich irgendwie mir neue Gedanken machen kann und so weiter. Man probiert so fein wie möglich dann das immer aufsplitten.
Das heisst aber dann auch, dass vielleicht jemand, wo ich kann jetzt klassischen Gesang studiert hat, in etwas ganz anderem könnte landen.
Ja, da ist eigentlich das Interessante an dem Skill-Zugang. Also, dass man schaut, was haben die Leute genau für Fähigkeiten, für Kompetenzen und weniger sagt, was haben die für einen Beruf.
Gibt es jetzt Berufe, wo es dich überrascht hat, dass dort eigentlich die gleichen Skills vonnöten sind?
Immer wieder. Also wenn man die Skills-Profil anschaut, dann nachher sieht man zum Beispiel, dass ein Zahntechniker, also einer, der Zähne nachbauen kann, wenn man irgendwie ein neues Gebiss braucht, und ein Juwelier, also jemand, der Edelsteine in einen Ring einsetzt, die haben eine Übereinstimmung von ihren Skills, die ist fast 100%. Natürlich sind die in völlig unterschiedlichen Bereichen unterwegs, aber wenn es jetzt darum geht, in welche Richtung könnte ich mich eigentlich auch noch orientieren, dann nachher würde im Normalfall ein Zahntechniker kaum in die Richtung vom Juwelier schauen, umgekehrt sehr wahrscheinlich auch nicht. Und das sind so neue spannende Dimensionen, wenn es um die Skill-Profile geht.
was hat der Antrieb gegeben, um jetzt die Skill-Matching-Plattform ins Leben zu rufen?
Das hat eigentlich alles angefangen mit Corona. Das ist, ich weiß es gar nicht mehr, vor etwa 3 Jahren gewesen, wo...
Ungefähr, ja.
Ja, wo alle halt müssen in Lockdown gehen. Und im Kulturbereich ist es dort eine Zeit lang dreckig gegangen, weil der Bundesrat hat nämlich gesagt, wir schliessen jetzt den ganzen Kulturbereich. Das hat dazu geführt, dass alles, was live war, nicht mehr stattgefunden hat. Theater sind zu, Konzerte sind zu. Und wir aus dem Zentrum for Creative Economies an der ZHDK haben uns gefragt, was können wir da für einen Beitrag leisten. Also wie können wir irgendwie ein bisschen Orientierung schaffen, weil es hat 2 grosse Herausforderungen gegeben. Die eine ist, alle Daten, die es gegeben hat in der Schweiz, um irgendwie herauszufinden, wie geht es denn jetzt in dem Kulturbereich, die sind mehr als ein Jahr alt gewesen. Das heisst, die haben gar noch nicht können abbilden, was mit Corona passiert. Das ist so ein bisschen ein Nachteil, wenn man so die öffentlichen Statistiken nimmt. Und auf der anderen Seite, da haben wir schon lange gewusst, ist es so, dass es im Kulturbereich, wenn man so die Tätigkeiten anschaut, recht chaotisch her und zugeht. Also das ist nicht eine aufgeräumte Welt, wie zum Beispiel im Finanzbereich oder bei den Versicherungen oder so, wo es standardisierte Berufe gibt und wo man ziemlich genau weiß, wie viel es von denen gibt und wo die hinpassen. Und das ist dann der Ausgangspunkt für unsere Initiative.
Und das Projekt ist ja sehr erfolgreich. Ihr habt das irgendwie auch schon in Deutschland vorstellen, oder?
Ja, wir haben das in verschiedenen Ländern in Europa können vorstellen. Nicht, weil wir die Ersten sind, die das machen, aber wir sind so in Europa ziemlich die Ersten, die das auf den Kulturbereich anwenden. Und das hat dazu geführt, dass es so auf EU-Level ein Interesse gibt am Ganzen. Und dann haben wir einen recht einen prominenten Kontakt mit Deutschland. Dort gibt es eine Agentur für Arbeit. Das ist so auf der nationalen Ebene so ein Arbeitsamt.
Das kann man sagen, ist so quasi das RAF von Deutschland.
Ja, so auf der obersten Ebene, genau. Und die haben genau ein Thema, das bei uns reinpasst. Die stellen sich die Frage, wenn es SchauspielerInnen gibt, die in der nächsten Zeit nach Corona, wo vieles vielleicht auch geschlossen worden ist und man geht immer mehr davon aus, es wird nicht mehr so wie vorher. Was gibt es für Möglichkeiten für die Schauspielerinnen? Und da möchten die jetzt genau herausfinden, ob unseren Zugang, unser Tool, ob man das anpassen kann auf deutsche Verhältnisse.
Das heisst aber auch, Menschen, die jetzt Stellen vermitteln, die braucht es also schon bald nicht mehr.
Da sind wir irgendwie ziemlich sicher, dass es die auch in Zukunft noch brauchen wird. Weil wir haben so einen Begriff kreiert. Wir sagen dem Smart Curating. Smart Curating heisst, ein smarter wäre der Algorithmus. Das heisst, er kann einfach mit riesen Datenmengen umgehen und so eine Vorauswahl treffen. Curating, also ein Kurator, ist einer, der dann irgendeinen Prozess moderiert, der irgendwie probiert, Personen durch den Prozess durchzuführen. Und wir glauben im Algorithmus natürlich längst nicht alles. Also muss man immer wieder einen kritischen Blick darauf haben. Das heisst also, es wird die Leute, die jetzt in den Stellenbörsen arbeiten, die würden sich anpassen und anfangen, mit diesen Algorithmen zusammenzuarbeiten.
Was glaubst du, wenn man jetzt das Tool noch ein bisschen weiter trainiert, was kann das in 5 Jahren alles?
Die Frage wäre dort für uns eher, also wie sieht eigentlich die Berufswelt in 5 Jahren aus? Es könnte nämlich sein, dass da, wo bis jetzt so ein klassischer Beruf ist, also dass das sich immer mehr auflöst, dass es immer mehr in Richtung geht, dass ich das ganze Leben mir Qualifikationen aneignen und so weiter. Und wenn es in so eine Richtung geht, dann könnte man sich vorstellen, dass so ein Tool dann einfach wie so eine Hilfe ist, also wo mir sagt, in einer relativ grossen Fülle von Möglichkeiten, wo, in welche Richtung sollte ich mich orientieren, wenn ich irgend nach neuen Möglichkeiten schaue. Also insofern habe ich das Gefühl, ist die Geschichte noch nicht abgeschlossen, also in ein paar Monaten, sondern vielleicht ist das erste Anfang, wo wir da haben.
Das ist ein interessanter Ansatz, weil du das kann man sagen, wird es auch schwieriger jetzt für Hochschulen und Unis, weil die stellen im Grunde genommen Zertifikate aus, die nachweisen, dass ich etwas kann. Aber ich kann, wenn ich die Skills dann meines Wissens nach besitze, kann ich die einfach in ein Tool eintragen und mal schauen, was kommt. Also wo siehst du die Zukunft von einer Schule oder Uni?
Ja, also da gibt es relativ viel schon Untersuchungen darüber, auf EU-Stufe, also wie wirkt sich künstliche Intelligenz und mit dem kombiniert irgendwie Blockchain-Technologien und so weiter auf Hochschulen aus. Und was durchaus ein Szenario ist, ist, dass da, wo jetzt ein wichtiger Punkt ist bei einer Hochschulkarriere, dass ich nämlich am Schluss ein Zertifikat überkomme für meine Leistungen, also Bachelor, Diplom, Master, PhD, dass sich da könnte verändern. Man redet heute so von so Mikrokredit, also dass ich für Skills, die ich habe, für Kompetenzen, mir das irgendwie kann belegen lassen, dass ich die auch wirklich habe. Und wenn es so weit ist, dann, nachher, dann muss ich halt eine Uni wieder neu definieren, auch als einen physischen Ort. Also wo man hinkommt, wo man sich trifft, wo man spannende Leute sieht. Der Weg könnte eigentlich sein, dass man die beiden Dimensionen nicht gegeneinander ausspielt, sondern einfach schaut, wie man kann maximal von diesen smarten Technologien profitieren und gleichzeitig da, wo eine europäische Hochschule auszeichnet. Für das Donia-Areal kann man sagen, ganz viele Leute, die einfach interessante, kreative Ideen haben, wo man in Austausch gehen kann mit ihnen. Da kann man nicht vorstellen, dass irgendein Algorithmus da mal kann ersetzen kann. Also der physische Ort in diesem Gebäude hier in Zürich-West, der wird weiterhin wichtig bleiben.
Was hast du das Gefühl, was sind denn so die gefragtesten Skills im Kreativsektor?
Also auf der einen Seite würde ich meinen, wird immer gefragter werden, sicher gewisse technische Skills. Also Studierende, die müssen irgendwie können navigieren zwischen all den Tools mit künstlicher Intelligenz. Und dann gibt es so Skills-Gruppen, die heißen Future Skills oder Urgent Skills, also da gibt es irgendwie keine grosse Systematik dahinter. Das sind aber alle Skills, die sich irgendwie mit grossen Zusammenhängen beschäftigen. Das sind so Dimensionen, die man bei Künstlern und Designern relativ ausgeprägt findet, weil die sich halt sehr stark immer vorstellen, was könnte denn eigentlich auch noch sein. Von denen gibt es relativ viel im Donia-Areal und ich habe das Gefühl, die Kompetenzen, Dimensionen, sich eine Zukunft vorstellen, die vielleicht ein bisschen anders ist als die Gegenwart, die wir jetzt haben, habe ich das Gefühl, die würden besonders wichtig werden in den nächsten Jahren.
Jetzt quasi aus der Sicht eines Studierenden, wenn der merkt, hey, eigentlich so Skills sind ja eigentlich wichtiger als ein Diplom, was sagst du so einer Person?
Also ich würde auf der einen Seite sagen, das ist vielleicht ein bisschen vorschnell. Also es wird in den nächsten Jahren weiterhin Bachelor-, Master-Diplom geben an der ZHDK und die werden einen hohen Wert haben, weil ZHDK eine sehr gute Reputation hat. Und auf der anderen Seite wird die Person, die jetzt einen Bachelor-Abschluss hat, die wird in 10 Jahren sich die Frage stellen, wie dokumentiere ich jetzt alle die Skills und weiteren Fähigkeiten, die ich permanent dazu nehme, dass ich einfach up-to-date bleibe, weil einfach die Welt auf der einen Seite sich schnell verändert und die Berufskategorien tendenziell sich anfangen auflösen. Und ich sehe da zum Beispiel auch spannende Möglichkeiten für den Weiterbildungsbereich von der ZHDK. Das sind dann vielleicht kleine Einheiten, wo auch Leute, die sich nicht irgendwie können, ein Weiterbildungsprogramm für 10'000 Franken leisten, sondern wo sagen, ich brauche genau an 2 Samstagvormittag etwas und ich kann mir 350 Franken leisten für das. Aber dann habe ich nachher so eine Mikrodiplom von der ZHDK zum Beispiel, wo auszeichnet, dass ich das kann. So in die Richtung wird sich das gehen. Also das wird nicht von heute auf morgen anders werden, aber dass sich da mittelfristig verändert, da bin ich ziemlich sicher.
Vielen Dank für die Einschätzung und auch, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch.
Sehr gern.
Danke, Christoph.
Danke vielmals.
finde es eine durchaus positive Entwicklung, dass sich die starren Berufsbezeichnungen auflösen und man sich mehr durch seine Skills definiert. Wir arbeiten ja heute schon nicht mehr unser ganzes Leben lang im gleichen Beruf. Und wenn man sich nicht mehr definiert durch so klassische Jobbezeichnungen, dann gibt einem das ja auch die Freiheit, um sich in anderen Bereichen zu verwirklichen.
Vor allem eignet man sich seine Skills ja nicht nur im beruflichen Sektor an. Es ist ja durchaus so, dass man viele davon in seiner Freizeit entdeckt und auch fördert.
Ich habe dir auch noch die Auswertung versprochen, was bei der Jane Mumford rausgekommen ist beim Skillmatcher.
Mhm.
Wie der Christoph erklärt hat, gibt es ja beim Skillmatcher am Schluss eine Auswertung, die einem einerseits gerade offene Stellen anzeigt und andererseits aber auch so gewisse Berufsbilder, die auch passen könnten. Und bei der Jane hat es folgende Berufe vorgeschlagen.
Clownin, Moderatorin. Clownin, aktuell keine Jobs verfügbar, ja, yeah, probably. Artistin, Schauspielerin, Hundekoiffeurin. Als Hundekoiffeuse braucht man künstlerische Teams zusammenstellen, Vorsprechen veranstalten, Skripte lesen, Regiebuch führen. Also es ist wahrscheinlich Hundekoiffeuse für Film. Ich würde gerne kleine Mäschchen und herzige Hunde machen, sure.
Was noch interessant war, ist, dass es bei der Jane sehr viele Jobinserate für PhD-Stellen vorgeschlagen hat. Und das wahrscheinlich, weil sie als künstlerische Assistenz geschafft hat und darum auch die Skills besitzt. Im Bereich Animation wiederum hat sie ihr aber kein einziges Stelleninserat angezeigt. Und zwar, weil so Stellen oft gar nicht öffentlich publiziert werden.
Das ist ja nicht etwas, was man in der Zeitung ausschreibt. Da weiss man ganz genau, wir schicken diesen drei Hochschulen die Infos. Wir haben unsere Liste von Alumni, es gibt einen Discord-Channel. Man hört so etwas davon. Es ist halt schon ein bisschen fies, dass es so fette Wirtschaft ist. Vielleicht wird es bei Focal in einem Magazin ausgeschrieben, dass man so etwas sucht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich hergegangen zum Trickfilm-Jobs suchen.
Gut, also nächste Karriere Hundekoiffeurs.
PhD in Hundekoiffeur.
Weltklasse.
Falls du selber auf der Suche bist nach einem neuen Job oder einfach mal Inspiration brauchst für einen Plan B, den Link zum Skillmatcher findest du bei uns in den Shownotes.
Und wir suchen jetzt nach Inspiration für die neue Folge.
Bis dann. Tschüss.